Heute geht es um das Thema Geld, Großzügigkeit und Versorgung. Wenn ihr als Gäste hier seid, erstmal herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr über euch. Ihr müsst wissen, das ist eine, wir würden es vielleicht nennen, Familienpredigt. Ja, es geht um die Leute, die hier regelmäßig herkommen, die sagen, das ist unser Zuhause. Und vielleicht kennt ihr das Gerücht, dass in Kirchen ständig über Geld geht. Bei uns ist das einmal im Jahr so. Ja? Einmal im Jahr reden wir über Geld und über unseren Umgang mit Geld. Und ihr seid gerade heute da. Und bei allem, was ich sage, ist mir ganz wichtig, es geht nicht darum, dass ich bettel. Ja? Also dann würde ich mir komisch vorkommen und es geht uns gut. Wir sind versorgt. Und das liegt an den vielen Menschen hier in dieser Gemeinde, die tatsächlich großzügig geben, sei es durch Mitarbeit, dass sie beten, dass sie freundlich sind, dass sie gastfreundlich sind, Leute will Menschen willkommen hier heißen und natürlich auch mit wirklich großzügigen Spenden, nicht nur hier am Sonntagmorgen, sondern einfach auch ganz regelmäßig. Und ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf uns hier, dass wir tatsächlich so eine großzügige Atmosphäre hier bei uns haben, dass hier ein Ort ist, an dem Menschen mit Hingabe leben, mit Leidenschaft, bereit sind, tatsächlich mit dieses Projekt auch zu bauen. Und ich glaube, das ist gut und richtig, dass wir so leben, weil wir ein Anliegen haben. Wir haben das Anliegen, dass wir Familie sind. Nicht irgendeine Familie, keine biologisch verwandte Familie, sondern eine Familie, die sich zu einem Gott, den wir Vater im Himmel nennen, orientieren und sagen, durch ihn sind wir zusammengestellt worden. Und das verbindet uns. Und das Leben als Familie hat natürlich seine Tücken. Also ich denke, jeder kennt das. Wir sind alle in Familien aufgewachsen, in den verschiedensten Konstellationen. Und es ist nicht immer leicht. Wir erleben auch nicht immer nur das, was wir wollen. Uns ist Wachstum super wichtig hier in der Gemeinde. Ganz persönlich für jeden Einzelnen, aber auch als Gemeinde. Wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind, weil wir glauben, Gott hat noch etwas Besseres, was Schöneres für uns vorbereitet. Und deswegen verändern wir uns. Neue Leute kommen hinzu. Und unsere Herausforderung ist es auf jedem Bereich unseres Lebens und auch im finanziellen Bereich, dass wir in unserem Inneren wachsen, dass wir diese Veränderung annehmen und füllen können. Und Gott hat sich entschieden, dass er durch uns sich anderen Leuten offenbaren will. Er benutzt uns, um anderen Leuten zu begegnen, durch unsere Freundlichkeit, unsere Großzügigkeit, wie wir Menschen begegnen, unsere Liebe. Und deswegen ist es nicht egal, wie du lebst in deinem Leben, sondern wir wollen gute Stellvertreter Gottes hier auf der Erde sein. Sozusagen sein Bodenpersonal, das, wie er sich Menschen zeigt. Und deswegen ist es gut, dass wir uns Sonntag für Sonntag hier treffen. Und im besten Fall treffen wir uns sogar unter der Woche in einer Connect-Gruppe, wo wir noch persönlicher sein können als hier am Sonntagmorgen. Und wir ermutigen uns, dieses Ziel mehr in den Blick zu nehmen. Und heute geht es in dieser Predigt natürlich um Großzügigkeit, Versorgung, Geld, unsere Finanzen. Aber die Überschrift ist, es gibt immer genug von Großzügigkeit und Versorgung. Und wir wollen gucken, wie können wir das füllen? Wie können wir einen Unterschied in dieser Welt machen, wo dieser Satz, wie Sarah das zu Beginn gesagt hat, nicht überall stimmt. Und ich dachte, ich starte mit einem alten Witz. Einige Leute werden den kennen, aber mich bringt er immer noch zum Schmunzeln. Deswegen erzähle ich den kurz. Also, sind drei Pastoren, treffen sich abends in der Kneipe, sonntagsabends. Alle ein bisschen geschafft, trinken ihr erstes Bier und dann unterhalten sie sich. Jungs, wie macht ihr das eigentlich mit der Kollekte? Ja, also sagt der eine, ja, wir müssen irgendwie aufteilen. Ne? Was ist für mich? Was ist für Gott? Sagt der Erste, ich habe da einen ganz einfachen Trick. Nach dem Gottesdienst, da mache ich so einen Kreis auf den Boden und dann schmeiße ich die ganze Kollekte hoch und alles, was im Kreis landet, das ist für den Herrn. Alles, was außerhalb landet, ist für mich. Sagt der andere, ich mache das so ähnlich. Ich mache auch einen Kreis und dann schmeiße ich die Kollekte hoch, aber alles, was außen landet, ist für den Herrn und alles, was drinnen landet, ist für mich. Sagt der Dritte, ich mache das anders. Ja? Nach dem Gottesdienst nehme ich die Kollekte, dann schmeiße ich die hoch und sage, Herr, alles, was du möchtest, kannst du gerne behalten. Nur damit hier jetzt keine falschen Gerüchte aufkommen oder so. Das ist bei uns nicht so. Ja? Bei uns geht es tatsächlich, wenn wir Geld sammeln, 1:1, jeder Euro geht direkt dazu, jetzt in diesem Fall zu Sambia. Und das ist uns super wichtig, dass wir tatsächlich Menschen da so besonders unterstützen. Und dass das Geld hier an der Stelle, an den Stellen genau ankommt, wo es soll, dafür ist hier bei uns ist die Gemeindeleitung bzw. der Vorstand verantwortlich. Und das ist eigentlich mal ein guter Moment, den Leuten aus dem Vorstand, die das Geld hier bei uns verwalten, zu danken. Also es ist in erster Linie unser erster Vorsitzender Walter Volkenborn, der Kassierer ist, und dann noch 5 andere Leute, unter anderem Sarah ist auch mit dabei. Und die achten besonders darauf, dass wir dieses Geld hier nicht einfach nur irgendwo verschwenden, sondern damit so umgehen, wo es hinkommen soll. Vielen, vielen Dank. Genau. Ich finde, wenn ich heute predige, ist das ein bisschen anders als sonst. Und zwar möchte ich euch heute 9 Thesen präsentieren. 9 einfache Sätze, zu denen ich ein bisschen was erzähle. Und ich möchte dich heute herausfordern, während der Predigt auch ermutigen, dass du dir vielleicht einen von diesen 9 Sätzen nimmst und darüber ein bisschen länger nachdenkst, als ich das jetzt vielleicht in 2 bis 3 Minuten pro Satz tun kann. Nimm doch einfach einen Satz, der dich am meisten berührt. Oder einen Satz, der dich ärgert, wo du sagst, ach, das sehe ich aber nicht so. Und den du nicht einfach nur dann wegschiebst, sondern sagst, ich beschäftige mich damit ein bisschen. Also insofern ermutige ich euch, eure Handys herauszuholen oder kleine Notizbücher, um diesen einen Satz, der dich vielleicht trifft, aufzuschreiben und dann hinterher darüber nachzudenken oder vielleicht mit anderen zu diskutieren oder das mit in dein Gebet zu nehmen. Okay, ich starte mit der ersten These zur Großzügigkeit und Versorgung. Und mein erster Satz ist, alles gehört Gott. Wenn wir sehen an den Anfang der Bibel und zu gucken, wie stellt Gott sich, hat sich Gott diese Welt vorgestellt, dann merken wir zu Beginn, am Anfang gibt es überhaupt nichts. Gott spricht in eine nicht existente Welt und er schafft diese Welt. Er baut alles, er denkt sich alles aus, er schafft die Bäume und die Tiere und schlussendlich auch die Menschen. Und alles geschieht durch sein Wort. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und Menschen vergessen manchmal, dass alles, was wir hier sehen um uns herum, dass es einen Anfang hat. Dass wir nicht von uns selber herausnehmen, das, was Gott getan hat, dass er gesprochen hat und Dinge entstehen, ist bei uns in dieser Art und Weise nicht. Sondern was wir entwickeln, was wir haben, was wir vermehren, ist alles das, dass wir es von dem nehmen, was Gott schon geschaffen hat. Dass dieser Gedanke zu sagen, naja gut, aber es gehört mir doch. Ich habe doch dafür gearbeitet. Ich bin doch derjenige, der sich richtig angestrengt hat. Diesen Satz fordert Gott heraus, indem er sagt, Moment, du bist ein Verwalter. Gott gehört alles auf dieser Welt. Und ich glaube, manchmal ist das für uns ganz schön schwer zu verstehen, zu denken, das ist doch unfair. Guck mich doch an. Ich habe doch tatsächlich dafür gearbeitet. Ich habe mich angestrengt. Ich habe das geschenkt bekommen. Es gehört mir. Aber wenn wir an den Anfang schauen, sehen wir, alles gehört Gott. Die zweite These. Gott war, ist und bleibt die großzügigste Person im ganzen Universum. Wenn Gott diese Welt geschaffen hat, dann ist er derjenige, die ihm gehört. Aber was tut er damit? Was ist der erste Schritt, den er mit seinem Besitz, mit seinem Eigentum tut? Gott schafft den Menschen, er schaut ihn an und gibt ihm einen Auftrag. Er gibt ihm den Auftrag, seinen Besitz zu füllen und ihn gut und richtig zu verwalten. Er sagt dem Menschen, ich stelle dir alles zur Verfügung. Wenn ihr genau in den Text reinsteht, dann sagt er niemals, ich schenke euch alles, es ist jetzt euer. Sondern er sagt, ihr seid hier an diesem Ort und ihr habt Aufgaben zu erledigen. Ihr sollt nämlich dieses Land füllen, ihr sollt es weiterentwickeln und bewahren. Er teilt Verantwortung und er gibt etwas sehr Kostbares ab. Er gibt das Schönste und Beste, was er hat, ab. Er ist ein sehr großzügiger Gott, der gerne teilt. Er ist das Vorbild für alles, was wir an Großzügigkeit überhaupt tun können. Gott startet diese Welt, indem er dir und mir Verantwortung gibt und teilt. Mein dritter Satz. Weil Gott großzügig ist, weil er diese Welt als ein großzügiger Gott geschaffen hat, sollen wir großzügig sein? Es gibt ja so, vielleicht kennt ihr Leute aus eurem Umfeld, die besonders großzügig sind. Also mir geht es so, ich bin gerne mit großzügigen Menschen zusammen. Vor allem mit den großzügigen Menschen, die mir nicht ständig sagen, dass sie ja ziemlich großzügig waren. Und ach, kannst du dich noch daran erinnern, was ich dir geschenkt habe? Ja? Es gibt ja diese Art von Großzügigkeit, wo Leute dich immer daran erinnern. Ja? Das ist nicht so meins. Ja? Ich mag das gerne, wenn Leute tatsächlich großzügig sind und ich einfach Danke sagen kann und dann reicht das. So ist Gott. Ja? Er beschenkt uns und manchmal vergessen wir sogar Danke zu sagen. Aber er hört nicht auf, uns zu beschenken. Er bleibt großzügig. Und weil er großzügig ist, sagt er uns, ihr sollt großzügig sein. Er lebt einen Lebensstil als Großzügigkeit und wir als seine Ebenbilder, als die, die er geschaffen hat, hier Stellvertreter von ihm auf der Erde zu sein, sucht er als Gegenüber, die sich von ihm prägen lassen und das dann weiterentwickeln. Jesus wird einmal gefragt zu sagen, was ist das wichtigste Gebot. Was ist das Wichtigste, wonach Menschen leben sollen? Was sagt die Bibel, was das Allerwichtigste ist? Und er zitiert einen Satz aus dem Alten Testament, den Gott den Menschen schon lange gegeben hat. Er sagt, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein, mit deiner Kraft, mit allem, was dich ausmacht. Das ist das Wichtigste. Und das Zweite ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Vielleicht hast du diesen Satz immer nur gehört, als zu sagen, über deine Emotionen. Ja? Liebe Gott mit deinen Emotionen, liebe dich selber mit deinen Emotionen, liebe deinen Nächsten mit deinen Emotionen. Ich glaube, dass dieses Prinzip auch für Großzügigkeit gilt. Wenn Gott uns als ganze Person will, mit allem, was uns ausmacht, dann sollen wir ihm alle Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, auch großzügig ihm gegenüber sein. Zu sehen, was machst du mit Geld? Was ist dir wichtig? Wo soll Geld dir nützen? Und dass wir auch verstehen, Gott hat uns Geld gegeben, damit wir großzügig zu uns selber sind. Vielleicht bist du so ein Typ, der sagt, ich muss sparen, sparen, sparen. Ich gönne mir und meiner Familie lieber nicht so viel, weil man weiß ja nicht, was kommt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt, du darfst großzügig zu dir selber sein. Vielleicht ist das wichtig für den einen oder anderen mal zu hören, zu sagen, es ist okay, wenn du großzügig zu dir bist. Nur wenn du großzügig zu dir selber bist, kannst du großzügig zu anderen sein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil Gott großzügig ist, sollen wir großzügig sein. Der vierte Satz. Du versorgst dich nicht selber, sondern Gott versorgt dich. Das hängt ganz nah mit dem zusammen, wem eigentlich alles gehört. Was dein Blick ist, wo deine, ja, wo, wer für dich zuständig ist. Jesus spricht ziemlich viel über Geld, ja, mit den Menschen um ihn herum, weil Geld immer ein Thema ist, was jeden beschäftigt. Also die meisten von uns werden über Geld nachdenken, über das nachdenken, wie sie sinnvoll mit ihrem Geld umgehen und das ist total richtig. Aber manchmal kommen wir in diesen Modus, wo wir denken, ah, wir sorgen uns, wie soll morgen überhaupt passieren? Wie kann ich mir das überhaupt leisten? Und es gibt sogar skurrile und übernatürliche Geschichten, wie Jesus mit Geld umgeht. Das ist diese eine Geschichte, wo von ihm eine Steuer verlangt wird und die Jünger sagen, Jesus, womit sollen wir das denn bezahlen? Und er sagt ihnen, ey, überhaupt kein Problem, ja? Lieber Petrus, du bist ein Fischer, du gehst jetzt und angelst einen Fisch und dieser Fisch wird unser Problem lösen. Petrus geht, angelt den Fisch und er schneidet den Fisch auf und er findet Geld in diesem Fisch, was genau das bezahlt, was er braucht. Jesus sorgt sich nicht um das, was als nächstes kommt. Und er sagt den Menschen, ihr braucht euch nichts zu sagen, weil Gott dich versorgt. Wenn du diese Perspektive hast, dann kannst du verstehen, dass du nicht derjenige bist. Und damit meine ich nicht, dass du alle Verantwortung abgibst, sondern dass du nicht derjenige bist, der sich kaputt arbeiten muss. Du hast plötzlich die richtige Motivation, weil du weißt, es gibt jemanden, der für mich sorgt. Und Jesus sagt zu den Menschen, schaut euch doch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und trotzdem haben sie alles, was sie zum Leben brauchen. Wie viel mehr versorgt der Vater im Himmel dich? Jesus spricht als Vorbild über das, wie wir leben sollen. Er sagt, lebt ohne Sorge, mit dem Fokus auf das, was Gott will. Und so lebt Jesus ein krass großzügiges Leben. Also er lädt einmal 5.000 Leute zum Essen ein und einmal 4.000 Leute zum Essen ein. Also ich muss sagen, so viele Leute habe ich noch nie zum Essen eingeladen. Aber ich fände es schon ganz schön cool. Seht ihr die Perspektive von Großzügigkeit? Er ist großzügig und deswegen sollen wir auf ihn und seine Versorgung vertrauen. Was macht das andere, wenn du nicht auf ihn vertraust, mit deinem Leben aus? Was machen Sorgen mit deinem Leben? Du fühlst dich vielleicht gelähmt. Du sagst, wie soll das alles werden? Ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Oder das andere ist, es bringt dich zu so einem Aktionismus, dass du arbeitest immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und beides führt zu nichts. Und gleichzeitig gibt es diesen Zwiespalt zwischen dem, was wir brauchen und dem, was wir wollen. Wir wollen oft mehr, als wir brauchen. Und es ist meistens so, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben. Und ein Schlüssel, um das zu verändern, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für das zu sein, was wir haben. Du versorgst dich nicht selber, sondern Gott versorgt dich. Die fünfte These. Geben macht ein fröhliches und erfülltes Leben aus. Jesus spricht auch wieder über Geld und er sagt ganz zentral diesen Satz, den viele kennen, geben ist seliger, macht glücklicher als nehmen. Warum ist das so? Warum macht es dein Herz innerlich fröhlicher, wenn du Geld abgibst, als wenn du Geld bekommst? Das hängt damit zusammen, weil du ein Ebenbild Gottes bist. Und Gott ist derjenige, der gerne teilt. Gott ist derjenige, der gerne verschenkt. Gott ist derjenige, der gerne andere Leute versorgt. Weil Gott teilt, ist Teilen immer ein guter Weg. Und geben ist ein ganz praktischer Schritt unseres Vertrauens zu Gott. Wir sagen, wenn wir abgeben, sagen wir, wir wissen, dass er uns versorgt. Die Gemeinde, ganz am Anfang, zeichnete sich an, ihr könnt das in Apostelgeschichte 2 lesen, sie teilte alles, was sie hatten. Leute verkauften sogar von ihrem Besitz, von ihrem Gesparten und sagten, es muss denen helfen, die weniger haben als ich. Und wisst ihr, was diese Gemeinde dann ausmachte? Was dieses Teilen für andere Leute zeigte? Sie waren besonders attraktiv. Leute sagten, da würde ich gerne mit dabei sein. Warum? Weil man da was abstauben kann? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ging in erster Linie darum, dass dieses Teilen, diese Großzügigkeit eine fröhliche, attraktive Atmosphäre versorgte. Vielleicht ein Satz? Teilen macht dich frei. Wenn du teilst, lernst du loszulassen. Du lernst das loszulassen, was dich eigentlich festhält. Und du lernst damit Gott zu vertrauen. Die sechste These. Wir ernten, was wir säen. Es gibt ein Prinzip, was ziemlich am Anfang der Bibel beschrieben wird. Gott spricht zu Noah, nachdem alles zerstört ist. Er sagt ihm, es würden nicht aufhören, Sonne und Regen, Saat und Ernte. Und er spricht noch über andere Sachen. Und er sagt, diese Welt, solange diese Welt besteht, gibt es ein einfaches Prinzip. Wenn gesät wird, wird es danach eine Ernte geben. Das, was du quasi in den Boden hineinsteckst, wird eine Frucht bringen. Und Paulus benutzt dieses Prinzip von Saat und Ernte und setzt es jetzt in den Kontext von Segen und finanziellen Segen. Ich lese euch vor aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9. Da steht ab Vers 6, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt Gott jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr dann mit anderen teilen könnt. Das Prinzip von Saat und Ernte ist ein ganz einfaches, wie Paulus beschreibt. Er sagt, wer wenig abgibt, wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer viel abgibt, wird viel ernten. Aber das Besondere ist, dass Gott sagt, ey, ist kein Zwang. Ist nicht so, ey, du musst mehr, du musst mehr. Gott sagt, ey, dein Herz ist mir wichtiger als alles das, was du abgibst. Ich will, dass du es fröhlich machst. Ich will, dass du frei wirst. Ich will, dass du erkennst, dass da ein besonderer Segen drauf liegt. Und deswegen ist diese andere Geschichte von Jesus, und ich erzähle heute viele kleine Geschichten, ist diese Geschichte von Jesus, der mit seinen Jüngern Menschen beobachtet, die Geld spenden. Da kommt ein ganz reicher Mann und gibt viel, 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 viel Geld, so dass alle Leute das sehen. Und eine alte Frau kommt und sie gibt nur eine kleine Münze. Und Jesus sagt, wer hat mehr gegeben? Und die Jünger denken, offensichtliche Frage, oder hat doch jeder gesehen, was hier abgegeben wurde? Und Jesus sagt, täuscht euch nicht, diese Frau hat alles gegeben, was sie hatte. Es kommt nicht auf den Betrag an, sondern es kommt darauf an, was das, was du abgibst, was du teilst, was das in deinem Herzen ausmacht. These Nummer 7. Am Umgang mit Geld zeigt sich unser Charakter. Das ist ein hartes Wort. Ich habe überlegt, ob ich das sage, aber ich glaube tatsächlich, das stimmt, deswegen sage ich es einfach. Geld ist tückisch. Geld verspricht dir Sicherheit, verspricht dir Identität, verspricht dir Möglichkeiten. Aber das Problem ist, dass Geld diese Versprechen nicht halten kann. Du siehst es bei gesundheitlichen Problemen. Da hilft dir Geld nur sehr bedingt. Das merken wir in Deutschland vielleicht nicht so, weil wir gut Krankenversicherungen haben. Ja? In anderen Ländern merkst du es, da kannst du zwar viel, viel Geld für gegen Krankheiten ausgeben, aber im Endeffekt weißt du nicht, ob es hilft. Geld hilft dir nicht besonders bei Streitigkeiten. Es erzeugt sogar eher Streitigkeiten. Geld hilft dir selten bei Verletzungen in deinem Leben, wo andere Leute dich verletzt haben, schlecht mit dir umgegangen sind. Geld hilft dir auch nicht, wenn andere Menschen über dich entscheiden. Jesus verspricht dir auch die gleichen Dinge. Er verspricht dir Sicherheit, Identität und er verspricht dir Möglichkeiten, neue Möglichkeiten in deinem Leben. Mit dem Unterschied, dass er seine Versprechen halten kann. In deinem Umgang mit Geld zeigt sich, worauf du dein Vertrauen setzt oder auf wen du dein Vertrauen setzt. Es zeigt, was deinen Charakter ausmacht. Und das darf, natürlich ist es keine Manipulation von meiner Seite, aber es ist was, was uns in Nachdenken bringen soll. Beziehst du Gott und seine Möglichkeiten, seine Anliegen in deine Finanzplanung ein? Unterstellst du ihm das, was er dir zur Verfügung gestellt hat? Oder bittest du ihn nur, dich immer weiter zu segnen und was, dass er einfach nur segnen, was du machst? Gott ist dann mehr als an deinem Geld interessiert. Also wenn dir irgendjemand was anderes erzählt, dann ist das totaler Quatsch. Gott ist an deinem Herzen interessiert. Er will, dass es dir als ganze Person gut geht, nicht nur finanziell, aber das gehört natürlich dazu. Und er will dich verändern. Gott sehnt sich nach Menschen, die ihm ganz vertrauen, deren Charakter, deren innere Werte sich auf ihn ausrichten und sagen, ich vertraue dir, Gott. Achte These. Echte Schätze kannst du nur im Himmel sammeln. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder dieses Thema der Ewigkeit gestriffen. Und es ist, wir leben ja so gegenwartszentriert. Wir leben nicht immer in der Gegenwart, aber wir leben gegenwartszentriert. Wir sagen, diese 50, 60, 70, 80, 90 Jahre, die wir hier haben, die müssen wir richtig auskosten. Ja? Da muss es uns richtig gut gehen. Wir müssen eigentlich, ja, hier ist das, darum geht es doch in unserem Leben. Wir müssen zufrieden sein. Aber der Ewigkeitsbezug in der Bibel ist riesengroß. Er sagt, die Zeit hier ist doch nur so ein kleiner Bruchteil. Es ist eine Sekunde. In Hiob 7 steht, es wäre ein Atemzug im Licht der Ewigkeit. Nimm mal einen tiefen Atemzug. Diese Zeit ist dein Leben in Bezug auf die Ewigkeit. Wenn du in dieser vergänglichen Zeit deinen Fokus darauf legst, dir hier Schätze zu sammeln, dann hast du den falschen Fokus. Die Zeit hier auf der Erde ist vergänglich, aber du bist nicht vergänglich. Auf dich wartet die Ewigkeit. Es gibt so einen deutschen Spruch, also viel Spaß an alle Leute, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen. Das, was du hier sammelst, ist für hier, aber nicht für die Ewigkeit. Und vielleicht denkst du, du machst ein paar Leuten aus deiner Familie oder aus deinem Umfeld ein bisschen einfacher, wenn du was vererbst. Aber es bleibt für dich. Und dein Leben kann dein Besitz nichts mehr tun. Und deswegen lernen wir aus der Bibel. Wir lernen aus dem Beispiel der Apostelgeschichte, wie die Leute sich gegenseitig versorgen, wie ihre Liebe sich im Geld zeigt und Gott sagt, wer den Geringen etwas tut, hat es mir getan. Durch das Teilen sammelst du dir einen Schatz im Himmel. Die letzte These. Gib an den Ort, der dich geistlich versorgt. Kommen wir noch zum Schluss, um über Gemeinde zu sprechen, über Kirche, über unseren Ort hier. Natürlich sprechen wir darüber, weil die Dimension der Finanzen auch es in der Gemeinde und in der Kirche gibt. Die Gemeinde wird in der Bibel immer wieder beschrieben als die Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen, der Menschen, die Jesus oder Gott mit ihrem ganzen Herzen nachfolgen wollen und die ihn in sein Leben einladen. Und die sagen, Gott ist wichtig, er ist zentral für uns und unser Leben. Gott findet die Gemeinde sogar so wichtig, dass er sie seine Braut nennt. Ich finde dieses Bild einfach verschärft, weil du sagst, wenn du auf eine Hochzeit zugehst, willst du ja keine schäbige Braut. Du willst ja nicht eine, die sagt, Mensch, ey, sieht halt nicht so schön aus heute. Sondern es geht darum, sie herauszuputzen, zu investieren, großzügig zu sein, vielleicht sogar einen Schritt weiter zu gehen. Und um die Versorgung seiner Braut sorgt Jesus sich. Und über die Jahrhunderte sah die Organisation Kirche immer komplett anders aus. Bei Abraham war es eine Familie, zwischenzeitlich war es staatlich, war Kirche staatlich organisiert oder persönlich. Sie ist immer noch in Teilen dieser Welt, wo es Verfolgung gibt, geheim organisiert in ganz kleinen Gruppen, die sich nicht öffentlich zeigen. Und bei uns in Deutschland ist sie in den meisten Fällen über Körperschaften oder Vereine wie bei uns organisiert. Aber Kirche hat einen Auftrag, egal wo und egal wie sie organisiert ist. Sie soll Menschen in die Begegnung mit Gott bringen. Und das soll sie großzügig tun. Und sie soll versorgt sein. Im Alten Testament geschieht es durch das Prinzip des Zehnten. Menschen geben 10% von ihrem Einkommen, von dem, was sie auf dem Feld bekommen oder was sie an finanziellen Sachen bekommen, geben sie 10% ab und bringen es an den Ort, der sie geistlich versorgt, damals den Tempel. Und Jesus validiert dieses Prinzip des Zehnten, diese 10% Abgaben, aber seine Jünger verstehen ihn im Kern. Sie verstehen, es geht um Großzügigkeit. Es geht darum, dass wir Gott mit dem, was er uns zur Verfügung gestellt hat, vertrauen. Die Gemeinde und speziell Menschen in der Gemeinde sollen versorgt sein. Und daher ist die Erwartung für Menschen, die auch zu uns kommen, dass sie sich finanziell beteiligen. Dafür brauchen wir uns ja gar nicht zu schämen, sondern es gehört dazu. Hier ist der Ort, an dem wir geistlich versorgt werden. Und den du mitprägst, einfach durch dein Hiersein, durch deine Mitarbeit. Und das ist vielleicht, mir hilft manchmal dieses Bild von einem Restaurant, ja. Du bezahlst auch das Essen in dem Restaurant, wo du gegessen hast, ja. Du isst nicht einfach und bezahlst in einem anderen Restaurant, das ist auch Quatsch. Also es wird deutlich, Gott fordert uns heraus zu geben. Er fordert uns heraus zu teilen, weil er derjenige ist, der teilt. Lass mich noch einmal ganz kurz diese 9 Sätze zusammenfassen. Der erste Satz. Jetzt kannst du entscheiden, was dich am meisten geärgert hat. Alles gehört Gott. Wir sind Verwalter dessen, was er hier in dieser Erde gegeben hat. Aber selbst das, was wir anhaben, selbst wir selber, wir gehören nicht uns selbst. Der zweite Satz. Gott war und ist die und bleibt die großzügigste Person im Universum. Er ist derjenige, der teilt. Er vertraut an. Er teilt Verantwortung. Weil Gott großzügig ist, sollen wir großzügig sein. Er hat uns als seine Ebenbilder geschaffen und in Jesus Christus ist er als Vorbild in diese Welt gekommen. Er teilt großzügig, wir sollen großzügig teilen. Du versorgst dich nicht selbst, sondern Gott versorgt dich. Du brauchst dich nicht mehr zu sorgen, weil er derjenige ist, der für dich sorgt. Und glaub nicht dieser Lüge, dass du durch mehr Schaffen mehr hast. Geben macht ein fröhliches und erfülltes Leben aus. Geben ist seliger als nehmen, weil Gott gerne gibt, sollen wir gerne geben. Nummer 6, wir ernten, was wir säen. Es gibt ein Prinzip von Saat und Ernte, das heißt, wer viel rausgibt, wird viel ernten, wer wenig rausgibt, wird wenig ernten. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens und auch für unsere Finanzen. Es kommt nicht auf den Betrag an, sondern es kommt an auf dein Herz. Nummer 7, am Umgang mit Geld zeigt sich unser Charakter. Geld ist tückisch. Es verspricht dir viel Sicherheit, aber kann das nicht halten. Wenn du dich an den Richtigen sorgst, der dir sagt, streb zuerst danach, investiere dich zuerst danach, was mich ausmacht, so wie Jesus das sagt, dann wird alles andere dir geschenkt werden. Matthäus 6, Vers 33 sagt er, verlass dich nicht auf falsche Sicherheiten in Geld. Nummer 8, echte Schätze kannst du nur im Himmel sammeln. Die Perspektive ist die Ewigkeit, nicht unsere Zeit. Und du kannst nichts mitnehmen. Und der letzte Satz, gib an den Ort, der dich geistlich versorgt. Es gibt ein Zuhause, an dem du lebst, wo du aufgebaut wirst. Und diesem Ort soll es gut gehen. Ich möchte dich heute ermutigen. Ermutigen, diese Sätze durchzukauen und dir Gedanken zu machen, was macht das mit meinem Leben? Was verändert das? Wie kann ich ein Leben leben, wie Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ein Leben, was noch mehr Fülle, noch mehr Leben hat? Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du von uns keine Dinge forderst, die du selber nicht bereit bist zu geben. Du hast diese Welt geschaffen, sie gehört dir. Du hattest alle Rechte damit zu tun, was du gerne möchtest. Und tatsächlich hast du dich entschieden, dazu zu teilen und anzuvertrauen. Du hast uns einen Auftrag gegeben, weiterzuentwickeln, nicht faul rumzusitzen, sondern das zu entwickeln und zu vermehren. Genau das ist, was wir tun wollen. Und wir beten jetzt um deinen Segen auch, dass du uns offenbarst, wo wir uns auf falsche Sicherheiten verlassen, wo wir denken, wir können es alleine, es gehört doch uns. Wir haben doch ein Recht dazu, dass wir deine Perspektive bekommen und erleben, was du für uns hast. Ich bete, dass du uns zu großzügigen Menschen machst, deren Großzügigkeit ein Zeichen deiner Liebe, deiner Großzügigkeit ist. Und wo wir diese Welt verändern, dadurch, dass wir bereit sind zu teilen und abzugeben. Danke, dass du derjenige bist, der uns versorgt und dass diese Sorge nicht mehr unsere Sorge sein braucht. In deinem Namen. Amen.